Osen Studio, der Podcast von Samuel Lohlager und Matthias Wilson. Osen News direkt auf dein Ohr.
Hallo Matthias.
Hey Samuel, endlich ist die Sommerpause vorbei.
Ja, die unfreiwillig freiwillige Sommerpause. Wo erwische ich dich denn eigentlich gerade?
Im Ausland. Mehr sage ich dazu nicht. Ich bin ausgewandert.
Wie ist das Leben als Privatier?
Herrlich, entspannt. Ich habe es dir ja vorhin schon gesagt, so häufig packe ich meinen Rechner gar nicht mehr aus. Aber als wir diese Folge vorab besprochen haben, habe ich dann festgestellt, ich muss es doch wieder öfters tun. Denn es ist ja in den letzten 1,5, 2 Monaten wahnsinnig viel passiert. Und somit haben wir auch viel, worüber wir uns heute unterhalten können.
Ja, es ist wirklich unglaublich viel passiert. Auch große Ereignisse, nicht so schöne Ereignisse. Wir hatten den Anschlag auf Trump, wir hatten Terroranschläge in Solingen und jetzt auch gerade kürzlich in München. Also ist einiges passiert. Und damit sind wir eigentlich auch schon direkt im Thema. Das Bundesinnenministerium hat nämlich ein Papier herausgegeben, ein Sicherheitspaket geschnürt, um dieser Bedrohung zu begegnen. Was ist denn da für uns Wichtiges drin?
Also erstmal muss man sagen, es ist schlimm, dass immer wieder etwas passieren muss, bevor man gewisse Sicherheitsmaßnahmen davon ableitet oder den Strafverfolgungsbehörden und oder Nachrichtendiensten gewissen Kompetenzen gibt oder zugesteht. Und in diesem Papier, also das, was uns als OSINT da jetzt interessiert, gibt es den Punkt 2, Maßnahmen gegen gewaltbereiten Islamismus, wo man sich darüber im Klaren geworden ist, dass man Strafverfolgungsbehörden die Möglichkeit geben möchte, im Internet, also öffentlich zugängliche Internetdaten, Gesichtserkennung durchzuführen. Also quasi das, was wir auch schon in der Vergangenheit besprochen haben, im Fall Daniela Klette, einfach mal eine Abfrage bei PIMEIS oder dergleichen, möchte man sich jetzt mit dieser Thematik auseinandersetzen und schauen, dass die deutschen Strafverfolgungsbehörden das auch rechtssicher anwenden dürfen.
Ja, ich finde das total spannend, weil wir hatten genau dieses Thema ja in der Vergangenheit, du hast es angesprochen, mit der RAF-Terroristin Daniela Klette. Und so wie ich das kenne aus den Strafverfolgungsbehörden, herrscht da einfach im Moment sehr viel Unsicherheit über dieses Thema. Wie viel darf man, in welchen Fällen darf man mit Tools wie PIMEIS oder Bilder rückwärts suchen agieren? Und deswegen finde ich das gut, dass dieses Thema jetzt angegangen wird. Aber auch wie du das gesagt hast, ich teile deine Meinung. Es ist schade, dass immer erst etwas passieren muss, dass dann da aus der Politik auch die Rückendeckung für die Sicherheitsbehörden kommt. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich weiß gar nicht genau, wann PIMEIS auf den Markt gegangen ist, aber das Thema Gesichtserkennung und biometrische Suchen im Internet, soziale Netzwerke und frei verfügbare Daten, das ist jetzt kein brandaktuelles Thema, sondern das ist schon viele Jahre auf dem Markt. Deswegen schade, dass das jetzt erst kommt. Hoffen wir da, dass ja die rechtlichen Regelungen dann entsprechend gut verpackt werden.
Ich bin tatsächlich mal gespannt, wie das nachher in der Praxis aussehen wird. Denn in diesem Dokument wird ja auch Wert darauf gelegt, dass diese Arbeit gemäß dem europäischen Datenschutzrecht, der KI-Verordnung und den Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts abläuft. Wenn man jetzt einfach mal PIMEIS als Beispiel nimmt, mir würde kein Use Case einfallen, in dem man PIMEIS DSGVO-konform einsetzen könnte. Also schauen wir einfach mal, was sich daraus entwickelt. Aber es ist zumindest mal so der Schritt in die richtige Richtung, um viele Methoden, viele Tools, die es schon gibt, die schon in Anführungszeichen erfolgreich eingesetzt werden, es den Strafverfolgungsbehörden möglich zu machen, auch so zu agieren. Ja, aber es ist ja auch die Gefahr, wenn man mit KI arbeitet oder mit solchen Tools, dann sollte man auch das grundsätzliche Handwerkszeugs beherrschen, bevor man das anwendet. Denn da haben wir, glaube ich, auch ein paar Beispiele, die auch aufzeigen, trotz Einsatz solcher tollen Techniken, was da alles schieflaufen kann.
Absolut, denn wir haben einen Artikel aus der New York Times, der beschreibt nämlich, wie ein unbeschuldener Bürger aufgrund von einem Treffer in einer biometrischen Suche dann festgenommen wurde. Und ich glaube, das ist eine Erfahrung, die keiner von uns machen will, nur weil er eine Person ähnlich sieht, beziehungsweise eine KI gesagt hat, hier, das ist der Täter und wir haben Treffer. Also da muss man wirklich vorsichtig sein, auch verifizieren. Ich meine, das Thema Verifikation ist ja sowieso ein Thema, was jeden guten OSINT-Analysten, Analystinnen tagtäglich begleitet. Wir werden ja später dazu auch nochmal ein bisschen mehr sprechen. Aber man muss diese Tools und KI, biometrische Suchen, einfach einschätzen können und verstehen, was sind vielleicht auch die Limitierungen. Bis wohin kann ich das als Werkzeug einsetzen und wie viel Vertrauen darf ich in diese Tools haben?
Aber es ist wie immer, es gibt nicht die One-Click-Lösung im Bereich Online-Ermittlungen, genauso wenig wie es das gibt in normalen Ermittlungen außerhalb des Netzes. Und wie du sagst, es muss verifiziert werden und man muss halt dann versuchen, diese ganzen Informationen, die man aus verschiedensten Quellen hat, zusammenzuführen und dann am Ende des Tages dann schlussendlich eine Bewertung daraus oder einen Schluss daraus zu ziehen. Gerade bei diesem Artikel von der New York Times, was für mich auch so ein bisschen erschreckend war, es war eigentlich nur eine Person, die aufgrund einer falschen biometrischen Erkennung verhaftet wurde. Es waren insgesamt 3 Personen, also scheint das öfters vorzukommen. Und das zeugt für mich auch so ein bisschen vielleicht von einem Ausbildungsmangel in dem Bereich bei den Polizisten, die das genutzt haben. Deswegen sagen wir es ja auch ständig, bevor Tools eingesetzt werden, bevor irgendwelche tollen KI-gestützten Sachen eingesetzt werden müssen, muss man erstmal laufen lernen. Also man muss das Handwerkszeugs beherrschen. Und dann zu guter Letzt, wenn man das kann, wenn man wirklich manuell sich im Netz fortbewegen kann und kann ermitteln, dann kann ich ein Tool obendrauf satteln, um dann meine Arbeit zusätzlich zu unterstützen. Aber ganz, ganz wichtig ist, ich muss erstmal verstehen, was erhebe ich dort, wie erhebe ich es, wo finde ich das, wie ist das zu verifizieren. Und erst im letzten Schritt, meine persönliche Meinung, gehe ich toolbasiert vor.
Kann ich dir nur beipflichten, also sehe ich ganz genauso. Das, was ich leider befürchte, ist, dass dieser Wille für eine einfache technische Lösung sehr groß ist. Man möchte einfach diese One-Click-Lösung haben, um eben zu vermeiden, breit Schulungsmaßnahmen durchführen zu müssen, vielleicht auch mehr Geld für Fachpersonal in die Hand zu nehmen. Um das eben zu vermeiden, versucht man das dann durch technische Lösungen zu heilen. Das kann in gewissen Bereichen natürlich funktionieren, aber dann muss man trotzdem schulen, um diese Ergebnisse auch bewerten zu können. Und in der Vergangenheit gab es ja schon häufiger Nachrichten, dass irgendwelche Rechtsanwälte oder Richter beispielsweise Chatbots, also ChatGPT, genutzt haben und dann damit auf die Nase geflogen sind, weil sie eben Urteile zitiert haben, die es so nicht gab. Und da haben wir jetzt ein Beispiel auch von einem Tübinger Journalisten, der einfach mal die KI Copilot gefragt hat, was sie denn über ihn weiß. Und ja, die KI war dann nicht ganz so freundlich zu ihm. Die hat ihn nämlich dann als Kinderschänder dargestellt und selbst auf Nachfrage das dann noch bestätigt und ihn wirklich als schlimmen, schlimmen Menschen dargestellt, obwohl es dafür keinerlei Anhaltspunkte tatsächlich gibt.
Man muss bedenken, dass das Thema KI eigentlich immer noch in den Kinderschuhen steckt. Es ist sehr, sehr viel möglich durch den Einsatz einer guten KI. Es ist sehr viel, was auch gerade im Bereich Online-Ermittlungen und OSINT durch KI unterstützt werden kann. Aber die Technik ist neu. Man ist noch nicht ganz ausgereift. Und im Fall dieses Journalisten in Tübingen, der hat ja im Endeffekt aus Gerichtsprozessen heraus berichtet. Und somit waren ein Großteil seiner Artikel über Sachen, die insgesamt nicht so schön waren. Also Prozesse zum Thema Kinderpornografie, Prozesse zum Thema häusliche Gewalt. Und da hat die KI einfach den Fehler gemacht und hat seinen Namen genommen, was ganz häufig im Zusammenhang mit solchen Straftaten genannt wurde, und hat gesagt, naja, wenn der Name jetzt so häufig vorkommt im Zusammenhang damit, dann wird das auch schon so einer sein. Ich glaube, bei ihm war es tatsächlich auch so, er hatte sich an Microsoft gewandt. Es hat eine Weile gedauert, bis die überhaupt reagiert haben. Und dann war es kurzzeitig wieder okay und scheinbar 2 Wochen später wieder das Gleiche, weil die KI dann sich in Anführungszeichen wieder nachtrainiert hat und hat gesagt, naja, Häufigkeit, ne, sein Name und diese Gewalttaten. Also ist da ein für die KI kausaler Zusammenhang. Und deswegen auch immer mein Appell, dass die Technik steckt noch in den Kinderschuhen, es ist noch was ganz Neues. Und nochmal, wenn man das manuelle Beherrschen und Bewerten kann, das manuelle Bewerten und beherrscht und kann, dann kann man tatsächlich auch KI hinten drauf satteln, um ein bisschen zu unterstützen, aber man sollte sich nie von Anfang an nur darauf verlassen. Und das ist leider Gottes so ein bisschen ein Trend, den wir auch in unserer Branche sehen, dass immer mehr Firmen ankommen und sagen, ey, wir machen hier OSINT, ganz toll, One-Click mit KI, brauchst quasi gar nichts mehr machen. Und es gibt leider auch ganz viele Menschen, die darauf reinfallen.
Ja, leider. Ich finde, das Beispiel zeigt auch ganz toll, dass KI wirklich noch ganz am Anfang steht, weil das Verständnis nicht da ist, sondern einfach nur eine große Datenmenge verarbeitet wird und dann eben statistisch ausgewertet wird, mathematisch, programmiertechnisch. Aber das Verständnis, dass jetzt da der Name auftaucht, weil er Journalist ist und nicht und über dieses Verfahren berichtet und nicht selbst der Angeklagte ist, das zeigt mal wieder deutlich, dass eben die KI nicht versteht, was da Sache ist.
Du hast gerade das Thema große Datenmengen angesprochen und das bringt uns dann tatsächlich auch zu unserem nächsten Thema. Wir hatten in der Vergangenheit uns auch schon mal über Ad Intelligence, Ad-Int unterhalten, also im Endeffekt Standortdaten, die aus Advertising-IDs unserer mobilen Endgeräte generiert werden, die dann von der einen oder anderen Firma eingekauft werden und dann wiederum weiterverkauft werden. Und der Bayerische Rundfunk hat dazu eine ganz tolle Reportage gemacht, wo sie sich eingekauft haben bei einem solchen Anbieter, haben diese Daten erhalten und haben einfach mal geguckt, was gibt's denn da, wie genau ist das? Und als Beispiel, und das fand ich mit meiner Historie sehr amüsant, haben sie den BND-Standort in Bad Aibling genommen und haben festgestellt, da ist doch relativ viel Aktivität mit Mobilfunkgeräten, die schlussendlich auch diese Standortdaten mitliefern. Ich musste so sehr lachen, weil eigentlich ist die Mitnahme von Mobilfunkgeräten in BND-Liegenschaften verboten. Also zumindest musste ich es früher immer abgeben. Scheinbar hält sich aber nicht jeder an diese Regeln. Und natürlich haben sie auch ein paar andere interessante Standorte sich angeguckt, wie zum Beispiel den Verfassungsschutz in Köln, wo übrigens auch Mobilfunkgeräte-Mitnahme verboten ist. Und das zeigt auch ganz klar, wo die Gefahren dieser Technologie liegen insgesamt und auch tatsächlich, dass es fast jeder käuflich erwerben kann. Also ich habe in der Vergangenheit auch mich mit solchen Firmen unterhalten, habe mir das zeigen lassen und da war unisono immer die Aussage, naja, also eigentlich ist das nur für Behörden, aber weil du es bist, ne, wir zeigen es dir, wir könnten es dir auch verkaufen. Also da wird sehr lasch mit diesen Informationen umgegangen.
Ja, tatsächlich fand ich die BR-Recherche auch aus dem Grund spannend, weil sie diese Daten gut aufbereitet haben. Und das Thema Visualisierung ist natürlich gerade bei solchen großen Daten ein sehr spannendes Thema. Wie transportiert man diese Informationen? Und natürlich haben sie da Beispiele genommen wie den Verfassungsschutz, den BND und Co., die einfach spannend sind. Wenn man sich dann die Sachen im Detail anschaut, zum Beispiel so die Rammstein Airbase und wenn man dann weiß, dass da drauf eben auch ja zivile Geschäfte sind, in denen man einkaufen kann, dann weiß man das vielleicht nochmal anders zu bewerten. Dann sind das vielleicht nicht ganz so viele Leute, die dort tatsächlich auch arbeiten, die in diesem Datensatz drin sind. Aber es zeigt natürlich, wie viel Informationen Smartphones über uns preisgeben können. Und dass man sich häufig vielleicht auch gar nicht darüber bewusst ist, welche Apps jetzt meine Standortdaten kontinuierlich sammeln und die dann ja über verschiedene Dienstleister zum Verkauf anbieten. Und für mich ist das auch immer so ein Weckruf. Man sollte sich überlegen, welche Apps installiere ich mir auf mein Smartphone und welche Apps bekommen von mir den Standort freigegeben. Und wenn ich eine kostenlose App habe, dann zahle ich garantiert auf anderem Wege und meistens ist es dann eben mit meinen Daten, sei es jetzt Standortdaten oder Interessen von mir, um dann eben ein vernünftiges Werbeprofil zu erstellen.
Genau, ich hatte auch einen anderen Artikel gelesen, der war für mich viel erschreckender. Also das Thema mit Ad-Int, das war mir vorher schon bekannt. Und dass man da auch aufpassen muss, wie mit welchen Apps man sich dann gibt, muss man auch mal schauen. Aber der Artikel, den ich geteilt hatte, war bei Reise mit dem Titel von Apple: Ausgetauschte Phones können auf schwarzen Listen stehen. Und hat jetzt eigentlich erstmal keinen OSINT-Bezug. Aber die Quintessenz ist, ein Mann hat ein refurbished iPhone bekommen, nachdem sein eigenes kaputt war. Also sprich eins, was schon mal in Gebrauch war. Dann hat er das aufgesetzt und hat Snapchat installiert. Und Snapchat wollte aber nicht funktionieren, weil eine Fehlermeldung kam, Device banned. Und dann hat er so ein bisschen recherchiert und hat herausgefunden, dass dieses Telefon wohl auf einer schwarzen Liste steht. Wahrscheinlich, weil das in der Vergangenheit bei Snapchat irgendwas gemacht hat, was gegen die Terms of Service verstößt. Und das fand ich interessant, dass der ein Telefon hatte, er hat es zurückgesetzt, er hat es mit seinen Daten befüllt und darf es trotzdem nicht bei Snapchat nutzen. Heißt also im Endeffekt, aus Sicht OSINT, wir plädieren ja immer dafür, dass man für gewisse OSINT-Anmeldungen, Anwendungen, Tools, sogenannte Burner-Phones nutzt. Also Telefone, die einzig und allein für diesen Zweck sind. Und bei mir war das zum Beispiel so, ich habe in der Vergangenheit häufig einfach mal ein altes Gerät von mir genommen, habe das platt gemacht, in der Hoffnung, dass quasi alle Spuren verwischt sind und habe das dann neu aufgesetzt als Recherchetelefon, unter anderem mit Profilen für Social Media. Und dieses praktische Beispiel zeigt mir, man könnte es trotzdem noch zu meinen ursprünglichen Profilen zurückführen und damit verlinken. Also zumindest mal bei den App-Anbietern, sei es vom Meta-Konzern oder sei es Snapchat, so dass ich dann meine gängige Praxis mir nochmal durch den Kopf gehen lassen muss, ob ich dann alte, von mir genutzte, privat genutzte Telefone, selbst wenn sie platt gemacht wurden, im Werkszustand zurückversetzt wurden, für entsprechende Recherchen nutzen kann. Herr Samuel, war dir das bewusst, dass es diesen Device-Check gibt, dieses Device-Check-Framework?
Das Device-Check-Framework war mir so noch nicht bekannt. Natürlich war mir bekannt, dass es Identifier gibt, über die einzelne Geräte erkannt werden. Ich war aber tatsächlich auch immer der Meinung, dass wenn man das Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzt oder so ein refurbished Gerät, da war meine Vorstellung, das wird quasi ab Werk wieder in einen Zustand versetzt, als wäre es ein Neugerät. Und ich glaube, so ein altes Smartphone als Recherchegerät aufzusetzen, das hat wahrscheinlich jeder von uns schon mal gemacht. So wie wahrscheinlich jeder von uns auch in den Anfangszeiten mal das private Social-Media-Konto für Recherchen genutzt hat. Und man wird ja natürlich auch immer schlauer und lernt dann dazu. Und das ist, glaube ich, so der Wink mit dem Zaunpfahl: macht das nicht. Ein Gerät, was irgendwann mal mit der eigenen Person in Verbindung stand, sollte dann für solche Zwecke nicht verwendet werden. Spannend fände ich dann natürlich auch so die Frage für mich, die sich stellt, ist: Was kann man denn über diese Device-Check, über dieses Framework da herausfinden? Also es scheint ja so zu sein, dass die App-Hersteller da gewisse Bits setzen können, aber was können sie da quasi wieder abfragen? Das kann ja so gestaltet sein: Gerät ist bekannt und Gerät ist gesperrt. Dann habe ich aber noch keinen Rückschluss darauf, wer ist die Person? Oder kann ich das derart setzen: hier ist das Gerät vom Matthias, dem weise ich jetzt die eindeutige ID zu, und wenn du dann irgendwann in 2 Jahren das Gerät wieder nutzt und sagst, jetzt bin ich aber die Sandra, dann weiß der App-Hersteller, ja gut, wir nennen dich Sandra, aber intern weiß ich, du bist eigentlich der Matthias oder hast zumindest von Matthias das Gerät gekauft. Da muss man dann natürlich auch wieder vorsichtig sein. Im Grunde so ein bisschen erinnert mich das Thema an die E-Mai, also was ja auch eine eindeutige Kennung von einer SIM-Karte ist, und
vom Telefon. Die IMEI ist die Geräte-ID und die IMSI ist die SIM-Card.
IMSI, genau.
Da kommt der SIGINT da bei mir durch.
Ja, schon lange her, dass ich mit dem Thema zu tun hatte, genau. Und da gab es dann nämlich auch die Möglichkeiten, die zu verändern oder zu nullen und so dann ein Tracking zu erschweren. Von daher, es erinnert mich so ein bisschen an die Thematik und ist für mich einfach nur das nächste Level, was jetzt nicht mehr nicht mehr im Gerät selbst passiert, sondern scheinbar anstelle, bei Apple, und wahrscheinlich gibt es entsprechende Pendants dann auch bei den Betreibern von Android-Betriebssystemen.
Wir stellen fest, wir sind wirklich gläserne Menschen mit allem, was wir machen. Wenn wir irgendwo im Netz unterwegs sind, weil unsere Geräte so viele Daten, so viele Metadaten absondieren, so dass selbst wir als alte Haudegen immer wieder überrascht sind, was es da zusätzlich noch gibt. Vielleicht, wir haben ja vorhin über Addint gesprochen, das kennt jeder, ist dieses ganze Framework auch in irgendeiner Art und Weise so nutzbar. Aber schauen wir mal, was die Zukunft da gibt. Also ich weiß für mich, ich muss beim zukünftigen Einsatz von Burner-Phones einen anderen Weg gehen.
Gut, einen anderen Weg, den ist auch Bellingcat mal wieder gegangen. Wir haben nämlich eine Recherche veröffentlicht über Kartellmitglieder in Dubai. Und ich finde die Recherchen von Bellingcat immer spannend, weil sie zum einen nicht nur ihre Ergebnisse teilen, sondern auch sehr detailliert den Weg dorthin und meistens auch nochmal so Inspirationen haben, was kann man denn aus Bildern oder aus anderen öffentlich zugänglichen Daten so herausholen. Und in der Recherche, da sind sie nämlich hingegangen und haben versucht und es dann auch erfolgreich gemacht, das Stockwerk von Hochhäusern zu geolokalisieren, herauszufinden und gehen da eben sehr detailliert drauf ein, wie sie das Bildmaterial analysieren, wie sie dann einzelne Merkmale verwendet haben, um erstmal das Gebäude selbst zu bestimmen und dann sich eben mehr und mehr an das konkrete Stockwerk herangetastet haben. Und das fand ich eine ganz spannende Herangehensweise.
Also was ich bei Bellingcat auch immer schön finde und interessant finde, man liest diese Artikel und die sind manchmal so ein bisschen wie eine Anleitung, wie man da vorgehen kann. Und das ist alles kein Hexenwerk und das sind jetzt alles keine schweren Methoden, die da eingesetzt werden. Ab und zu braucht man ein paar Tools zur Unterstützung, aber wo ich jedes Mal da sitze und denke, Mensch, das ist ja einfach, da hättest du ja auch selber drauf kommen können. Und auch gerade jetzt, wo sie das Stockwerk identifiziert hatten, aufgrund der verschiedenen Perspektiven aus Bildern heraus und das so ein bisschen errechnet, fand ich schon wieder cool. Und das mag ich auch an Bellingcat. Also nicht nur, dass sie wahnsinnig guten Journalismus, wahnsinnig guten investigativen Journalismus betreiben, sondern sie haben ja mal eine gute Story, die sie erzählen. Aber zeitgleich ist das auch im Endeffekt eine gute Schulung, eine gute Übung, um das auch selber nachzuvollziehen. Und dieses Kollektiv Bellingcat ist ja auch immer wieder dabei, neue Tipps, Tricks und Methoden, aber auch Tools auf den Markt zu werfen. Dann haben sie jetzt auch vor kurzem was Neues veröffentlicht, was auch so simpel ist, aber auch so hilfreich, der Bellingcat Search Grid Generator. Also schlussendlich ist es uns häufig schon so ergangen, wir haben im Rahmen einer Geolocation einen groben Bereich gehabt und wussten, da ist das irgendwie. Und dann haben wir in manchen Fällen, also ich mache das häufig wild und unkoordiniert auf Google Earth, Google Maps oder die anderen Pendants dazu rumgesucht. Und dieser Search Grid Generator packt da einfach nur ein Schachbrettmuster oben drüber, so dass man das methodisch abarbeiten kann. Also klein, simpel, aber ich habe darauf bestanden, das müssen wir heute mit reinnehmen, weil ich das total toll fand und das mir bei meiner Arbeitsweise vielleicht ein bisschen hilft, nicht mehr ganz so unkoordiniert vorzugehen.
Ja, wie du sagst, Bellingcat ist halt ganz stark da drin, etwas wirklich für die OSINT-Community zu erstellen. Zum einen wertvolle Recherchen, zum anderen eben diese Anleitungen, Case-Studies, an denen man wirklich lernen kann, und zwar lernen kann, OSINT auf einfachstem Wege zu betreiben, ohne jetzt teure Tools, ohne irgendwelche ausgefallenen KI-Tools, die man benötigt, also ohne dieses ganze Marketing-Sprech da wirklich einen Mehrwert zu bieten und dann aber auch zeitgleich immer wieder kleine Tools, die eine Aufgabe übernehmen, auf den Markt zu bringen, kostenlos zur Verfügung zu stellen. Also das ist schon sehr spannend. Tatsächlich, als du mir das Tool gezeigt hattest, dachte ich so, naja, gut, das kann man auch auf anderem Wege relativ einfach bewerkstelligen. Aber gerade in der Zusammenarbeit hast du schon recht, das ist natürlich eine schöne Hilfestellung. Es nimmt einem nicht die Arbeit ab. Es nimmt nicht die Arbeit ab, das Satellitenbild, das Kartenmaterial zu sichten. Aber es hilft eben in einem Team, die Arbeit aufzuteilen. Und wenn man sich Bellingcat anschaut, dann ist es ja häufig so, dass einfach viele Menschen an einer Recherche beteiligt sind und sie die große Aufgabe in viele kleine Teilaufgaben runterbrechen und dadurch dann so erfolgreich sind.
Dann hatten wir den Monat auch mal wieder viel mit dem Thema Verifikation zu tun und dann gibt's einen schönen Artikel vom Benjamin Strick vom Center for Information Resilience über eine Social-Media-Kampagne, die pro-Trump ist, also wo ganz viele MAGA-Accounts im Endeffekt Trump-freundliche Sachen geteilt haben. Und wenn man sich das dann mal genauer anguckt, das waren alles junge, hübsche Damen, die Trump- oder MAGA-Hüte oder T-Shirts anhatten und dann eine entsprechende Message in der Richtung rausgebracht haben. Und man schaut sich diese Posts an und macht vielleicht eine Rückwärtsbildsuche. Dann kommt man dann dazu, dass man feststellt, dass diese ganzen Bilder woanders geklaut wurden. Und nicht nur, dass sie dann geklaut wurden, also von anderen, ja, Instagram, TikTok oder was weiß ich Accounts, sondern wurden halt grafisch manipuliert, damit die jungen Damen keine normalen Cappies mehr aufhaben, sondern Maga-Cappies. Oder in einem Bild war das was zu sehen, aus dem Levi's T-Shirt wurde ein Trump-Campaign T-Shirt. Also mit relativ einfachen und stumpfen Mitteln ist mal hier hingegangen und hat eine riesen Social-Media-Kampagne aufgezogen, die suggerieren soll, dass ganz viele junge Amerikanerinnen den Trump toll finden. Ja. Muss aber auch dazu sagen, es war aber auch genauso einfach aufzudecken. Das Problem ist aber, die Social-Media-Plattformen wurden damit überschwemmt. Also es war so eine Masse davon, sodass man natürlich nie dazu kommen wird, alles aufzudecken. Aber einfach mal wieder auch interessant, um zu zeigen, wie solche Akteure vorgehen, aber auch wie man mit einfachsten OSINT-Mitteln dagegen vorgehen kann.
Ja, tatsächlich gab es ja dann im Nachgang, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, dann diese Kampagne mit KI-generierten Bildern, wo dann suggeriert wurde, dass die ganzen Taylor Swift-Fans Trump unterstützen. Also man sieht einfach gerade im Wahlkampf, spielt Verifikation eine riesige Rolle und es wird auch immer schwieriger. Deswegen ist schön, wenn es dann so Beispiele sind, bei denen eine einfache Bilderrückwärtssuche schon zu den Originalinhalten führt. Mit KI-generierten Bildern wird das Ganze dann natürlich wieder eine Nummer schwieriger. Und vielleicht ist dann dort die Herangehensweise auch wieder eine andere, dass man vielleicht darüber nachdenken muss, biometrische Suchen zu verwenden, existiert diese Person in dem Bild überhaupt, finde ich, von der irgendeinen anderen Social Media Content. Also ich glaube, auch in der Zukunft wird man als OSINTer, als Fact-Checker oder wie auch immer man sich selbst bezeichnet, gefragt sein, um kreative Wege zu finden, um eben Verifikation zu betreiben.
Frei nach dem Motto, glaube nichts, was du nicht selbst gefälscht hast. Also so ist es ja heutzutage leider. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen aus dem Bereich OSINT raus, aber bleiben bei dem Thema Verifikation. Da hatte ich was ganz Interessantes gesehen. Es gibt im Bereich Gaming etwas, das nennt sich Speedrun. Da wollen Leute also schnellstmöglich ein Spiel abschließen. Und davon gibt es teilweise auch Videos und es gibt Weltrekorde dazu für die jeweiligen Spiele und für das Spiel Diablo 1, das ist auch eins, mit dem ich groß geworden bin, wo ich mich direkt wiedergefunden habe, liegt der Rekord irgendwie bei 3:12, dass jemand das Spiel in dieser Zeit abgeschlossen hat. Es steht auch so im Guinness-Buch der Weltrekorde. Und dann hat sich jemand hingesetzt und hat sich dieses Video von dem Speedrun mal angeguckt und hat dann angefangen, das zu sezieren und aufzuzeigen, wieso das so nicht funktionieren kann. Also im Endeffekt ganz klassisch Methoden der Verifikation durchgeführt und dann nachgewiesen, dass das so nicht passt. Und wir werden auch das Video verlinken und das kann man sich angucken. Aber ich fand das auch wahnsinnig spannend und interessant, weil das ja im Endeffekt das Gleiche ist, wie wir vorgehen. Also nur um ein Beispiel zu nennen. Das Video fängt damit an, dass man Diablo startet und dann gibt's den Startbildschirm und dann fängt das Spiel an. Und dann hat der, der das gemacht hat, festgestellt, Mensch, der Startbildschirm ist von Version, keine Ahnung, 1.1 und der Beginn des Spiels ist aber von Version 1.0. Das konnte er nachvollziehen und konnte das auch beweisen und konnte dann feststellen, dass das im Endeffekt das ganze Video, Weltrekord-Video aus verschiedenen Einzelelementen zusammengestitcht wurde, weil das jeweils immer verschiedene Software-Versionen waren. Also ganz spannend, wir haben es in den Shownotes, guckt euch das an, aber mal ein anderes Beispiel dafür, wie Verifikation funktionieren kann.
Ja, ich fand den Vortrag da auch extrem spannend, weil er wirklich Schritt für Schritt durch ihren Denkprozess, durch den Verifikationsprozess durchgeführt hat und da auch so viele Varianten noch bedacht hat, also dann wirklich auch auf Frame-Ebene geschaut hat, passen denn die Spielanimationen, dann wurde hier an der Stelle was weggeschnitten und dort und dann anhand der Hintergrundmusik auch gezeigt, okay, hier ist ein klares Indiz dafür, dass hier ein Schnitt stattgefunden hat und wirklich diese ganzen kleinen Puzzleteile, die dann im Gesamten dieses Bild zeichnen, okay, dieser Speedrun, der macht keinen Sinn, weil wir können belegen, dass diese Level zu unterschiedlichen Zeiten gespielt wurden, teilweise dann ja sogar noch die Timestamps anhand von dem Seed berechnet, also wirklich beeindruckend und mal was komplett anderes, also sowas habe ich noch nicht gesehen, also Speedruns im Gaming waren mir ein Begriff, fand das immer beeindruckend, wenn da Leute durch diese Super Mario Welten in einer Geschwindigkeit durchgerannt sind, wo ich quasi von Block zu Block springe, in der Zeit sind das ganze Level durchgerannt, aber ich wusste auch nicht, dass da jemand dann sich die Mühe macht, quasi ganz oft das Spiel zu spielen und dann zu sagen, ha, guck mal, ich war der Schnellste und das einfach nur zusammenschneidet. Und natürlich ist das verlockend und dadurch, dass das alles auf einem Rechner passiert, auch eigentlich gar nicht so schwer, das zusammenzuschneiden. Ne? Aber man sieht selbst bei so einer scheinbar einfachen Fälschung fallen dann doch ganz viele Indizien und Anhaltspunkte an, die man finden kann, wenn man danach sucht.
Muss ja auch ehrlich sein, das ist ja kein neues Phänomen, dass Informationen gefälscht werden, dass Bilder gefälscht werden, dass Videos gefälscht werden. Und dann fand ich schön, was du den Monat geteilt hast vom Deutschlandfunk Nova. Einfach mal ein kleiner Artikel und ein bisschen was Audiomäßiges zum Thema Bildfälschungen in der Vergangenheit. Das ist also kein neues Phänomen und in dem geht es tatsächlich dann um die Bildfälschung zum Beispiel in der Sowjetunion, als dann unerwünschte Mitstreiter Lenins und Stalins im Nachgang irgendwo aus Bildern rausretuschiert wurden. Also man merkt, das gibt schon ein bisschen länger. Und wie gesagt, Verifikation ist das A und O, um wirklich festzustellen, hat denn etwas so stattgefunden, wie wir es gehört haben oder wie wir es gesehen haben.
Ja, und ich wage mal die Behauptung, Verifikation und Fälschung wird uns auch noch lange weiter verfolgen und beschäftigen.
Wenn wir gerade bei Fälschungen sind, dann gab es ja auch in den letzten 1,5 Jahren relativ viele Fälschungen von deutschen Medienseiten. Oder keine Fälschungen, aber sogenannte Doppelgänger. Also das ist auch etwas ganz Spannendes, ganz Interessantes, was seit einer ganzen Weile läuft, aber wo wir in den letzten 2-3 Monaten recht viel Berichterstattung dazu hatten. So russische Trollfabriken, so kann man es nennen, haben gezielt europäische Medienseiten kopiert, gefälscht und dann andere Infos dort lanciert, um eine gewisse Meinungsmache und Stimmungsmache in den jeweiligen Ländern zu veranstalten. Was ich hier ganz interessant finde, ganz brandaktuell, ist tatsächlich das Anklageschreiben aus den USA gegen die Akteure. Wir werden es auch verlinken. ist relativ viel zu lesen, fast 300 Seiten, aber da wird dann im Detail beschrieben, wie diese Kampagne abläuft. Also wie zum Beispiel eine Seite erstellt wird, die so aussieht wie der Spiegel oder Bild oder Welt oder Sonstiges. Und dann werden halt Falschinformationen dort platziert. Aber viel spannender in dieser Anklageschrift sind so diese ganzen Internas, die im Rahmen der Ermittlung herauskamen, also tatsächlich die Memos, die Notizen der Leute dahinter, wie die quasi vorgegangen sind und wie die sich abgesprochen haben, was sie machen wollen. Also da sind dann Notizen drin, wo sinngemäß drinsteht, denkt dran, wenn ihr die Seite erstellt oder den Artikel, dann muss das so klingen, als wenn das von einem Deutschen geschrieben wäre für einen Deutschen. Und dann unterhält man sich auch darüber, mit welchen Themen man da ins Rennen gehen kann. Eins zum Beispiel ist mir in Erinnerung geblieben, lass uns doch einen Artikel schreiben über einen amerikanischen Soldaten, der eine Deutsche vergewaltigt hat. Das wird quasi für Stimmung sorgen. Und sich so ein bisschen in diesen Mindset zu versetzen, nachdem man das alles durchgelesen hat, finde ich doch ganz spannend, weil sowas hilft auch bei eigenen Ermittlungen immer wieder, wenn man sein Gegenüber versteht. Also wie tickt diese Person, was hat die vor, wie geht diese vor? Und natürlich steht dann da drin, dann übergebe ich an dich, Samuel, auch ganz viel zur Technik, die da eingesetzt wurde, beziehungsweise wie wurden die Domains registriert, wie hat man das Ganze versucht zu verschleiern. Also echt ein sehr langes, aber auch spannendes Dokument, um solche Propaganda- und Informationskampagnen zu verstehen.
Ja, als du mir das PDF geschickt hast, dachte ich erst, du willst dieses Jahr gar keinen Podcast mehr aufzeichnen, aber es liefert natürlich extrem schockierende, aber auch interessante Einblicke, wie funktioniert so eine Desinformationskampagne von innen. Und damit einhergehend haben wir auch noch von Meta den Threat Report, wo sie dann eben auch diese Doppelgänger-Kampagne mit aufgreifen, aber auch zeigen, wie viele Kampagnen sie aus welchen Ländern gesehen haben. Und da waren die Top 3 eben Russland, Iran und China. Das waren dann die Länder, aus denen sie entsprechende Kampagnen festgestellt haben. Also es ist schon spannend, was nach wie vor möglich ist und wie wenig gerade so soziale Netzwerke diesen Kampagnen entgegensetzen. Aber auch dann in puncto Domain-Registrierung und wie die Leute dann auf falsche News-Seiten gelockt werden. Aber die falschen Seiten, da haben wir ja gleich noch was. Wir haben ja noch ein anderes kleines Thema, nämlich in puncto Telegram. Da geht irgendwie gerade so ein bisschen Angst umher. Woran liegt das denn, Matthias?
Nun, du hast es ja eben angesprochen, dass viele soziale Medien den Content nicht wirklich moderieren, der geteilt wird. Und das ist bei Telegram auch der Fall. Also auf Telegram, das ist so der wilde Westen, da kann geteilt werden, was wolle. Was natürlich dazu führte, dass viele Länder auch im Rahmen ihrer nationalen Gesetzgebung dagegen vorgehen wollten und konnten nicht so wirklich, weil sich Telegram geweigert hat. Und das ist jetzt zum Beispiel den Franzosen zu doof geworden und deswegen haben sie dann den CEO von Telegram verhaftet, als er im Land war. Wohlgemerkt, ganz spannende Geschichte. Ich glaube, der wurde auch so ein bisschen mit Zockmint gefunden, weil eine Dame, die ihn begleitet hat, hat ein bisschen zu viel auf Instagram geteilt und dann wussten die französischen Behörden, Mensch, der ist jetzt da, den gehen wir jetzt mal schnell verhaften. Aber was jetzt ganz witzig ist, ist, und da gibt's einen schönen Wired-Artikel dazu, den du geteilt hast, viele in dieser rechtsextremen Querdenker-Schwurbler-Szene, die Telegram als Hauptmedium für ihre Informationen nutzen, haben jetzt Panik, dass sie dann nicht mehr sich so frei unterhalten können, so frei kommunizieren können und rufen quasi schon dazu auf, komm, lass uns eine Alternative suchen, beziehungsweise unsere Daten sichern, weil ihnen sehr wohl bewusst ist, sie können tun und lassen, was sie wollen auf dieser Plattform, weil es keine Moderation gibt, aber haben jetzt Angst, dass diese Verhaftung des Telegram-CEOs an diesem Status etwas ändern könnte.
Ja, da bleibt es abzuwarten, wie sich das alles weiterentwickelt. Für mich ist so der interessante Part bei der Festnahme, dass Staaten eben nicht wehrlos und machtlos zusehen, wenn sich Unternehmen gesetzlichen Pflichten versuchen zu entziehen. Gleichzeitig aber auch so ein bisschen der Warnruf an Unternehmer, ja, CEOs von sozialen Plattformen, dass man in puncto Reisesicherheit vielleicht auch nochmal bewerten muss, wie wird denn meine soziale Plattform in dem jeweiligen Land angesehen und gibt es da vielleicht irgendwelche Probleme, die mir das bereiten könnte?
Dann sind wir ja fast am Ende unserer jetzigen Folge angelangt. Fehlt nur noch unser bekanntes Usen Spotlight, aber für heute haben wir uns ein bisschen was anderes überlegt. Wir haben ja jetzt ganz viel gesprochen über Doppelgängerkampagne und Information und Desinformation und Verifikation. Und Samuel, vor ein paar Monaten sind wir doch mal auf so eine Webseite gestoßen, wo wir gesagt haben, Mensch, irgendwas stimmt damit nicht und da steckt bestimmt was anderes dahinter als das, was im ersten Moment angezeigt wird. Hab mal überlegt, lass uns doch diese Seite in aller Kürze mal anrecherchieren und mal schauen, was finden wir dazu heraus und was hat uns den Anlass gegeben, diese Seite noch näher unter die Lupe zu nehmen.
Genau, du bist nämlich über die Webseite denae.org gestoßen und das steht angeblich für Deutsches Netzwerk für ausländische Einflussforscher. Das klingt für mich vom Namen her erstmal, ja, als wäre das ein Institut, ein Amt, irgendwas Offizielles, die sich mit der Einflussnahme ausländischer Akteure beschäftigen. Aber was hat's denn damit eigentlich auf sich?
Also man guckt sich diese Seite an und dann stellt man fest, da sind im Endeffekt viele, ich nenne es mal Presseartikel auf der Seite zu sehen, zu diversen Themen. Also von dem aktuellen Thema, was wir gerade hatten, über der Verhaftung des Telegram-CEOs bis hin zu wirtschaftlichen Themen in Deutschland, sportliche Themen, aber auch außenpolitische Themen. Und da werden tagtäglich bis zu 4-5 Presseartikel geteilt. Und manche von diesen sind ja relativ seicht geschrieben und auch nicht wirklich kontrovers, andere umso kontroverser. Aber wenn man sich als ersten Schritt einfach mal anguckt, wer steckt denn dahinter? Und dann schaut man sich das über uns an und sieht, die haben eine gewisse Mission. DNAE ist eine nichtstaatliche, gemeinnützige Bürgerinitiative. Und das Ziel ist es im Endeffekt, im nationalen Interesse zu berichten, um ausländische Einflussnahme zu stoppen. Klingt schon mal so ein bisschen komisch, aber ist halt so. Auch was ich ganz interessant fand, auch wenn man diese ganzen Artikel durchliest, stellt man fest, die sind in einem guten Deutsch geschrieben. Aber ab und zu schleichen sich kleine, ich nenne es mal Übersetzungsfehler ein. Also auch bei der Startseite und über uns und dann sind halt so verschiedene Reiter und dann steht zum Beispiel ein Reiter, beitreten Sie uns. Also scheint jemand geschrieben zu haben, der entweder nicht Muttersprachler ist oder der den Yandex Translator oder Bing Translator oder was weiß ich falsch angewandt hat. Und das war so ein bisschen was, wo wir uns damals unterhalten haben und haben gesagt, Mensch, ganz interessant, lass uns das Ganze nochmal ein bisschen näher angucken. Und Samuel, du bist dann quasi in die Domain-Recherche eingestiegen. Was hast denn du dazu herausgefunden?
Ja, bevor ich dazu komme, was ich auch ganz spannend finde, ist, wenn man dann über uns unser Team aufmacht, dann gibt's ja diese zwei Namen. Einmal Hugo Lagel und Gabi Vogel. Das klingt für mich schon so nach Namen aus dem Fake-Name-Generator oder ich erfinde mir gerade mal irgendeine Person. Und mit dabei sind dann so wirklich Nahaufnahmen von Augen, die für mich aber von der Bildqualität her direkt AI schreien. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe sie jetzt nicht durch irgendein Programm gejagt, aber allein mit dem bloßen Auge, finde ich, sehen die AI generiert aus. Und dann auch...
Ich würde fast schon sagen, this person does not exist. Und dann einfach schwarz-weiß und dort eingestellt.
Nee, dafür finde ich die Qualität zu gut, tatsächlich. Aber vielleicht verraten sie es uns irgendwann. Immerhin bezeichnet sich ja der gute Hugo auch als Experte für Usen-Forschung. Ja, und dann die Themen Geopolitik, Deep State, Softpower und Geheimdienste. Also da ist allein schon vom Wording her so viele Red Flags mit dabei. Spannend finde ich es aber auch immer, wenn man so eine Webseite hat und man sich ein bisschen so mit der Gesetzgebung auskennt, dann braucht eine deutschsprachige Seite, sofern sie nicht rein privat ist, was bei der ja eigentlich nicht mehr der Fall ist, auch sowas, das schimpft sich Impressum. Das Impressum, das sucht man hier vergebens. Stattdessen gibt es nur einen Link Privacy Policy, also Privacy and Policy, war auch ganz spannend. Nicht die Privacy Policy, sondern Privacy and Policy. Und darauf klicken bringt einen dann nur zu einer Seite, auf der nur das Wort Policy steht. Haben sie den Platzhalter noch nicht ausgefüllt oder, naja, man weiß es nicht. Dann, wenn man die Webseite so durchsucht, dann findet man einzig eine E-Mail-Adresse, nämlich eine E-Mail-Adresse at Yahoo. Und wenn man schon sich die Mühe macht, eine Webseite aufzusetzen, dann sollte man mit der Domain auch noch die E-Mail-Adresse generieren. Ja, du hast ja die Whois-Daten ja auch angeschaut. Wen hast du denn da gefunden?
Also erstmal haben sie fein säuberlich die Registrierung nochmal verlängert, jetzt Ende August. Die Webseite gibt's seit August 23 in der Form. Das Datum auch übrigens ganz interessant, weil neben dieser Webseite auch in diesem Zeitraum ganz viele andere Accounts erstellt wurden. Also es gibt einen Telegram-Kanal dazu, tatsächlich mit fast 1000 Followern, die diesen Käse hier sich angucken. Es gibt einen Medium-Blog. Die sind auf Getter vorhanden, auf Instagram. Der vermeintliche CEO oder Gründer Hugo Lagel hat tatsächlich auch ein Xing-Profil erstellt, genau in diesem Zeitraum. Also sprich, diese Organisation und die Personen, die dahinter sind, haben nicht nur die Webseite erstellt im August, September 23, sondern ganz, ganz viel drumherum. Natürlich, wie es heutzutage immer so ist, kommen wir nicht an die Informationen ran, wer diese Seite registriert hat, also an die richtigen Whois-Daten. Aber da steht zum Beispiel als Registrant drin, es ist eine Firma namens Harry Sidebotham in London. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch, da brauche ich jetzt auch mit dem Namen vielleicht nicht weiter recherchieren. Scheint wohl ein Autor zu sein. Das sind mit großer Wahrscheinlichkeit auch Fake-Daten. Jetzt kommen wir an dieser Stelle nicht weiter mit der Domain-Registrierung. Aber Samuel, du hast ja auch so ein paar andere Sachen angeguckt, wo es auch so ein bisschen in technisches Usend geht. Was kann man noch herausfinden über diese Domain oder diese Seite?
Also zum einen kann man noch weitere Top-Level-Domains finden. Da muss man sich dann natürlich anschauen, gehören die tatsächlich dazu oder gibt es einfach nur zufälligerweise unter einer anderen Top-Level-Domain, also .com oder sonstiges, eine Domain mit dem gleichen Namen. Das ist auf
alle Fälle. Wobei die am gleichen Tag registriert wurden, muss man ja auch
genau,
dazu sagen.
Also genau,
das kann ja auch ein Indiz sein.
Da muss man dann eben schauen, was gibt es für Anhaltspunkte, ist sie beim gleichen Hoster, liegt die auf dem gleichen Server, wurde die zum gleichen Zeitpunkt registriert, gibt es in den Whois-Daten noch weitere Anhaltspunkte, die einfach für diese Zusammenhänge sprechen. Was ich auch immer ganz gerne mache, ist dann zu schauen, gibt es denn Webseiten, die oder bei diesen anderen Top-Level-Domains, gibt es da welche, die den gleichen Technologie-Stack nutzen, also die gleiche vom Setup her einfach gleich sind? Das ist natürlich nur ein Indiz, aber Menschen tendieren ja dazu, wenn sie eine Sache geschafft haben, die dann zukünftig auch so zu machen. Und wenn ich mir die Mühe mache, eine Webseite zu programmieren und aufzusetzen, und das funktioniert mit, sagen wir einfach mal, WordPress, dann werde ich wahrscheinlich die nächste Webseite ganz genauso aufsetzen. Und das ist dann eben das Verhalten, ne? Mein Modus operandi, der dann einfach gleich bleibt. Was man natürlich auch noch machen kann, ist dann einzelne Elemente einer Webseite zu nehmen. Also wenn man eine Textpassage hat, die einfach mal in Anführungszeichen durch die Suchmaschinen zu jagen. Wenn man Bilder hat über gewisse Tools, kann man dann auch schauen, finde ich das gleiche Bild mit dem gleichen Dateinamen oder mit dem gleichen File-Hash nochmal auf anderen Webseiten. Also da ist schon relativ viel möglich. Was ich auch noch gemacht habe bei der Seite, ist einfach mal zu schauen, was gibt es denn für Backlinks? Also welche Webseiten verlinken auf die Domain, die wir uns angeschaut haben. Und hier fand ich das Spannende, dass ich viele Treffer so in den Bereich Lateinamerika, Mexiko gefunden habe. Was für mich dann so ein bisschen, oder eine meiner Hypothesen ist dann eben, dass die Webseite dort für Desinformationskampagnen genutzt wird und so ein bisschen auch den Eindruck zu erwecken, hier gibt es in Deutschland dieses Institut, diese Organisation, die auf den ersten Blick relativ, ja, seriös aussieht, hat ein Logo, was dann auch die Deutschlandfarben hat und dann eben in anderen Ländern für entsprechende Kampagnen genutzt werden könnte, weil dann, selbst wenn jemand auf den Link geht, dann sieht er, okay, das ist ein Artikel auf Deutsch, nimmt vielleicht einen Translator und dann deckt sich das mit der Behauptung an anderer Stelle, was dann diese Behauptung natürlich wieder glaubwürdiger macht.
Ja, also insgesamt so ein spannendes kleines Forschungsprojekt. Ich glaube, ich bin damals drauf gestoßen, weil ich mal gegoogelt habe nach, wer bietet OSINT-Schulungen an. Und tatsächlich bietet dieses Kollektiv, diese Organisation, wie man es auch nennen mag, auch OSINT-Schulungen an, um gezielt die Leute darin fit zu machen, Verifikation zu betreiben. Also es ist so ein bisschen paradox, ne? Also wir verifizieren das, wir zerlegen das und stellen fest, nichts ist so, wie es scheint. Und die bieten aber selber solche Schulungen an. Aber auch in den Schulungsunterlagen, die ich mal runtergeladen hatte, dann wurde zum Beispiel eine Firma hochgelobt als OSINT-Tool Lamphire. Ja, das ist so ein russisches OSINT-Tool. Also da merkt man schon, aus welcher Richtung das kommt. Und wenn man sich dann auch inhaltlich damit beschäftigt, also neben ein paar Artikeln, die aus der Bild oder Welt stammen könnten, gibt's aber auch Artikel, wo dann drin steht, die ukrainischen Nazis sind bei ihrem Vorstoß nach Russland gescheitert. Und die ein oder andere Hörerin oder ein oder andere Hörer Lust, sich das nochmal anzugucken, genauer unter die Lupe zu nehmen und teilt auch gerne eure Erkenntnisse mit uns. Aber somit einfach mal so ein kleiner Einblick, wie gehen Samuel und ich bei Ermittlungen vor? Das ist auch ein Grund, weswegen wir uns gut ergänzen, weil ich gucke mir das inhaltlich an. Samuel macht dann viel Technik und am Ende des Tages kommen wir zusammen, tauschen uns aus, lernen voneinander. Und das ist ja auch eins der Sachen, über die wir in der Vergangenheit gesprochen haben, dass man auch bei OSINT und Internet-Ermittlungen viel Teamwork benötigt.
Prima, ich denke, das war eine schöne Folge. Danke, Matthias, dass du dir trotz deiner Frührente, deiner zur Ruhesetzung, zumindest temporär, nochmal
Zeit. Ich bin Hausmann. Ich hab genug zu tun. Ne? Rennt noch nicht, aber Hausmann. Und OSINT-Enthusiast.
Nein, aber vielen Dank, dass du dir Zeit für den Podcast nimmst. Ich glaube, es gibt viele Hörerinnen und Hörer, die darüber sehr froh sind, weil die Alternative wäre dann, dass ich alleine rede und das hat mir keinen Spaß und den Hörern wahrscheinlich auch nicht, weil du hast immer ganz schöne Geschichten auf Lager.
Und vielen lieben Dank fürs Zuhören. Nach der Sommerpause zurückgekommen und hoffentlich jetzt wieder im monatlichen Rhythmus. Bis zum nächsten Mal.
Dankeschön. Ciao und bis bald.
Ciao.
Das war OSINT Studio mit Samuel Lulaga und Matthias Wilson. Abonnieren Sie den Podcast auf osint.studio. Samuel und Matthias freuen sich über Ihr Feedback an feedback@osint.studio.